Ich begrüße Sie alle zusammen ganz herzlich zu Plus Eins, eine Show, die es sich erlaubt, immer einen halben Meter. Ach verdammt, ich muss nochmal anfangen. Ich hatte doch hier den Einkaufszettel, wollte ich doch vorlesen. Und jetzt hier mit diesen Sounds, das bringt es gar nicht. Ich fange einfach nochmal an, ja, okay? Zettel ist da.
Deutschlandfunk Kultur. Plus Eins. Mit Caro Corneli.
Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zusammen zu Plus Eins. Eine Show, die es sich erlaubt, immer einen halben Meter über dem Boden zu schweben. Wieso, wissen wir auch nicht. Aber Plus Eins ist so eine Art Schlupfloch. Man steckt einfach den Kopf raus und sagt Ciao. Ja, so auf jeden Fall kommt mir das vor. Ich habe eine Kleinigkeit, die ich erzählen wollte. Und zwar finde ich immer zu Einkaufszettel. Ich weiß nicht warum. Ich bin die einzige Person in Deutschland, der das so geht, glaube ich, finde immer zu Einkaufszettel. Heute Morgen habe ich auch wieder einen gefunden auf dem Weg hierher. Pecorino, Parmesan, Pinienkerne, Milch, Haselnüsse. Und dachte noch, was für eine eigentümliche Mischung. Aber dann habe ich diesen Zettel der Redakteurin dieser Sendung, der Jule, gezeigt. Und die hat gesagt, ja klar, das ist ein Pesto. Also irgendwer da draußen weiß jetzt nicht, wie ein Pesto, was da reinkommt. Ich sage nochmal, Pecorino, Parmesan, Pinienkerne, Milch, Haselnüsse, offenkundig. So, heute bei Plus Eins, das einzige Geschwisterkind, das ich habe. Es ist mein Klammer zu, Bruder Philipp Kaminski. Er lebt an der französischen Grenze, aber im Moment erwischen wir ihn in Unna, im Zentrum für internationale Lichtkunst, wo er in einem Museum ein eigenes Kunststück aufbaut, das dann dort zu sehen sein wird. Hi Philipp, schön, dass du da bist.
Hallo Caroline, guten Tag.
Caroline, das sagst du doch sonst auch nicht. Aber was, also wir telefonieren ja sonst auch. Für mich macht die Situation gerade keinen riesigen Unterschied. Wie geht's dir hiermit? Bist du nervös oder wie bist du gerade?
Ja, ich bin nervös, natürlich.
Na klar.
Aber mir geht's gut.
Dir geht's gut.
Ja, alles ist super. Ich sitze hier, soll ich das kurz sagen? Ich sag's einfach. Ich sitze hier im Zentrum für internationale Lichtkunst in einem Raum, der fast aussieht wie ein kleines Klassenzimmer. Völlig ohne Schüler und ich bin allein und ich hoffe, man kann mich gut hören und ich werde alle Fragen richtig beantworten.
Alle Fragen bitte richtig beantworten. Wir haben an dieser Stelle, erzählen wir oft bei dem Gast so eine kleine Anekdote. Häufig ist es die, wie man sich kennengelernt hat. Jetzt ist es ja ungewöhnlich, dass Geschwister sich noch erinnern, wie sie sich kennengelernt haben, weil meistens mindestens einer ein Säugling gewesen ist. Aber das ist ja bei uns anders gewesen. Also wir haben den gleichen Vater. Du bist bei unserem gemeinsamen Vater aufgewachsen. Es gab wohl auch mal so einen Kontakt, als wir 6, 7 waren, aber da wissen wir nicht mehr so viel von. Den ich dann mal richtig und dich auch kennenlernen wollte, als ich 13 war. Und dann bin ich in eure Stadt nach Dresden gefahren, habe mich vorgestellt, bin ein paar Tage geblieben. Und dann standen wir so voreinander und haben uns tatsächlich sofort sehr gut verstanden, oder?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Ja, du bist ein Jahr jünger als ich. Also wir haben jetzt nicht so einen riesigen Altersunterschied. Aber was ist dann passiert, Philipp?
Also für mich, natürlich ist es immer so, dass fantasiereiche Menschen haben einfach in ihrem Kopf so viele Hirngespinste, dass sie dann nicht mehr unterscheiden können irgendwann, in welchen sie wirklich gewesen sind. Für mich ist es so gewesen, dass ich natürlich eine große Freude empfunden habe, dass ich eine Schwester habe, die mir so ähnlich ist. Ich denke, dass in dem Moment, wo man so spät seine Schwester kennenlernt, dass man so ein bisschen so ein Gefühlsdusel kriegt und viele Dinge übereinandergehen, dass einen das sehr mitnimmt. Man kann zwischen den unterschiedlichen Arten der Liebe, die man ja empfindet in der Familie, aber auch, es gibt ja andere Spielarten der Liebe, einfach gar nicht mehr unterscheiden.
Ja.
Ich war einfach nur hin und weg und dachte, cool, ich muss jetzt irgendwie ganz viel nachholen von Zeit, die wir nicht miteinander verbracht haben.
Also was du jetzt gerade zwar umschrieben, aber nicht ausgesprochen hast, ist, dass wir beide, und das haben wir uns nicht erzählt, erstmal verliebt waren. Wir haben uns kennengelernt, da waren wir erstmal wirklich wie so verliebt, weil genau wie du das gerade beschrieben hast, da waren dann sehr viele Gefühle. Wir waren ja immerhin auch keine Psychologen, woher sollen wir denn da wissen, was jetzt gerade vorgeht? Es war irgendwas Gutes. Und dann waren wir ja so wie verknallt und ganz fixiert aufeinander. Und ich erinnere mich, dass wir in diesen Tagen, die ich da in Dresden war, uns einfach auch nicht von der Seite gewichen sind. Und wir waren dann auch mal essen, zum Beispiel mit unserem Vater. Und dann hast du irgendwas bestellt, habe ich gesagt, das nehme ich auch. Und dann sagst du dir so, na, das hätte mich jetzt auch sehr gewundert, wenn ihr zwei was Unterschiedliches zu essen bestellt. Und in dem Moment habe ich so gemerkt, wie wir wirklich so ganz magnetisch aneinander geknallt sind. Aber dann ist jetzt, also nur um das aufzulösen, ist nie was passiert. Und wir haben uns das dann irgendwann viel später mal gesagt, dass wir erstmal so verliebt gewesen sind, wa?
Ja.
Und dann haben wir noch eine Zeit lang auch in Berlin zusammengelebt. Da haben wir uns aber, meine ich, gar nicht unbedingt so gut verstanden die ganze Zeit.
Nee, ich glaube, das ist auch normal, dass man halt verschiedene Episoden des Geschwisterseins einfach durchlebt.
Ja.
Dazu gehört natürlich auch gehöriger Ärger und Stress.
Ja.
Meinungsverschiedenheiten, um sich die Hirner abzustößen. Ich weiß nicht, ich denke, das ist wichtig, das gehört dazu.
Ich weiß noch, dass ich irgendwann bist du mir wirklich tierisch auf die Nerven gegangen und dann dachte ich so, ah, alles klar, jetzt ist alles normal. Jetzt sind wir so wie Geschwister, die sich halt auch auf die Nerven gehen und sich danach aber wieder gerne haben. Einstweilen, mein lieber Philipp, ich freue mich sehr, dass du hier bei Plus Eins zu Gast bist.
Und ich mich auch, Mensch.
Heute zu Gast Philipp Kaminski. Wir sind zwar Halbgeschwister, haben uns aber sehr spät kennengelernt, sodass wir eigentlich wie Freunde funktionieren. Und unsere Elternhäuser haben ja auch völlig getrennt voneinander agiert. Und doch gibt es unübersehbare Gemeinsamkeiten. Also erstmal sehen wir uns unheimlich ähnlich. Gehen wir als Twins durch? Jederzeit. Wir sehen einfach uns total ähnlich. Nur, dass ich nicht so viele Haare auf dem Rücken habe, ne, Philipp?
Danke. Vielen Dank dafür.
Ist eigentlich die Geschichte wahr, weil du lebst ja in Saarbrücken, dass es in ganz Saarbrücken keine Kosmetikerin gab, die es mit deinem Rückenhaar aufnehmen konnte?
Ja, natürlich.
Und ist auch die Geschichte wahr, dass die in der Sauna einmal zu dir gesagt haben, komm schon, Philipp, alle haben ihren Pullover ausgezogen. Zieh du auch deinen Pulli aus.
Ja, danke. Ich gebe, das ist alles wahr. Das sind alles die Geheimnisse, die ich dir im Verborgenen ausgesprochen habe und verraten habe.
Guck mal, und jetzt habe ich sie allen verraten, das siehst du mal.
Vielen Dank, danke.
Dann haben wir beide einen künstlerischen Beruf gewählt, der es uns erlaubt zu provozieren, weil das wollen wir beide, das ist mir schon immer aufgefallen. Also vielleicht ist es ein Mangel oder ein Trotz oder ich weiß es nicht. Ja, ich im Wort, du in der Tat, zum Beispiel auf deinem alten Mercedes, da wo eigentlich der Stern hingehört, da war statt des Sterns einfach so ein Dildo draufgesteckt. Gut dichtbar, sichtbar für jedermann, mit dem du dann breit grinsend durch die Innenstädte der Republik geheizt bist. Und nun gerade bist du ja in Unna, wo du ein Kunstwerk von dir aufbaust, das auch eine Provokation ist. Bitte erzähle mal.
Also ich baue hier in diesem Zentrum für internationale Lichtkunst in Unna zu der Ausstellung Switch 2, die am 16. Mai eröffnet, virtuell, so wie ich glaube, eine Arbeit auf, die sich mit den Arbeitsabläufen in Theatern beschäftigt. Und zwar habe ich eine Zeit lang in einem Theater gearbeitet, eigentlich habe ich viel in Theatern gearbeitet, auch als Festangestellter im öffentlichen Dienst in der Beleuchtung eines Theaters. Und das ist ein sehr strukturierter Job, sehr Kafkaesk. Man erlebt eigentlich die Irrwege einer Behörde gleichermaßen, wie man natürlich auch großartige Kunst sehen darf und sehen kann. Da fiel mir auf, ich möchte eine Arbeit machen, die sich Spartenquartett nennt. Was passiert? Ich habe vier Scheinwerfer, kopfbewegte Scheinwerfer. Caro, sag mal, was das ist.
Das sind diese Scheinwerfer, wie man sie eben kennt. Diesen große Scheinwerfer, die sich bewegen können. Moving Lights, sogenannte. Und die kannst du fernsteuern und dann bewegen die sich.
Ah, super. Danke, vielen Dank. Ich habe die auf jeden Fall umgebaut. Ich habe da alles rausgerissen an Schrittmotoren und Motoren, was da drin ist und Optik und was weiß ich. Alles weg. Habe dann dafür Golfschläger eingesetzt. Diese Golfschläger wiederum auf diesen Moving Lights spielen ein Xylophon und spielen das wunderbare Lied unter unglaublichem Aufwand, Programmieraufwand. Es musste geschweißt werden, es mussten Maschinen umgebaut werden und so weiter. Es war der unglaubliche Aufwand. Spielen Sie dann ganz einfach das Lied »Die Gedanken sind frei«. Das können Sie natürlich nicht besonders gut, mehr schlecht als recht, weil es sind ja doch noch Lampen einfach. Und die werden dann beobachtet von einem fünften Moving Light mit Bildschirmen drauf, wo so ein Gesicht zu sehen ist, das halt eigentlich ein Dirigent ist. Und immer wenn dieser Dirigent nicht zu den Golfschläger-Typen guckt, da fangen die an zu spielen.
Ja.
Das ist so lustig. Und man muss es wirklich sehen. Man muss es sehen. Du hast diesen großen Scheinwerfer und immer wenn der da hinguckt, halten die still. Und wenn er sich langsam wegbewegt, dann fangen diese Golfschläge an auf dem Telefon. Die Gedanken sind frei zu spielen. Und das eben dein Kommentar dazu, dass da sehr viel Reibungsverlust ist, dass irgendwie immer der Falsche den Job bekommt und oder dass es am Ende so ist, dass der, der am wenigsten dazu beitragen kann, an der falschesten Stelle versucht, irgendwas zu machen. Und das klappt dann irgendwie, aber eigentlich nicht richtig. Finde ich ganz wunderbar. Und auch natürlich hier, ja, du provozierst die Leute mit deinem Blick da drauf. Dieses Bild, was du da machst mit den Scheinwerfern und den Golfschlägern, hat mich, es ist nur entfernt verwandt, die Geschichte, aber es hat mich an einen Witz erinnert, den ich gerne zum Besten geben würde. Der ist nicht todlustig, aber er passt zum Thema. Kommt ein Typ in eine Zoohandlung und sagt, ich hätte gerne einen Papagei. Was haben Sie denn? Und der Verkäufer, der sagt, ja, ich habe hier einen für 500 Mark, dann habe ich noch einen für 1000 Mark und dann habe ich noch einen Papagei, der kostet 10.000 Mark. Und dann sagt der Typ mir, was können die denn? Wie ist das denn? Ja, der für 500, der kann zum Beispiel Steno, der kann ihre ganze Ablage machen, der beherrscht hier alle Excel-Tabellen und so, der ist schon ganz kompetent. Und was kann der nächst teurere? Was habe ich gesagt? Kostet der 1000 Mark? Ja, der kann natürlich ihre Frau zum Essen einladen. Der kann ihre ganzen Termine machen. Der kann sie komplett koordinieren. Mit anderen Worten, dieser Papagei, der organisiert sie durch. Und dann sagt der Mann, oh, jetzt bin ich aber sehr gespannt, was der Papagei für 10.000 Mark kann. Und da sagt der Verkäufer, ja, der kann gar nichts, aber der ist halt der Chef von Sianza. Und Daran muss ich irgendwie denken, dass der am meisten bezahlt wird, am wenigsten kann. Habe ich recht, Philipp?
Oh ja, obwohl ich selber mittlerweile auch wieder im öffentlichen Dienst arbeite und ganz vorsichtig sein will, weil ich das schon merke, dass das nicht immer so ist. Mhm. Aber es ist einfach ein schönes Bild und es stimmt einfach oft genug, als dass man es als Regel
ja, irgendwoher müssen ja auch diese ganzen Beamtenwitze kommen, die man sich so erzählt. Das ist ja nicht aus der Luft gegriffen. Treffen sich zwei Beamte im Flur, sagt der eine, kannst du auch nicht schlafen. Also, irgendwo muss das ja herkommen. Dann hat das wahrscheinlich seinen Sinn dort. Also, um das jetzt hinten zuzuklappen, wir sind nicht gemeinsam aufgewachsen, sehen uns aber wahnsinnig ähnlich, agieren sehr ähnlich, provozieren, es fällt uns ständig auf die Füße und am Ende sind wir traurig darüber. Habe ich das gut zusammengefasst?
Ja, schon. Ja.
Ja. Und dann, wenn ich mit dir telefoniere, dann freue ich mich eben immer, dass es noch jemanden gibt, der so ungeschickt durch sein Leben stolpert und aus so viel so wenig macht. Wir sind echt Leute, die aus Bonbons Scheiße machen. Aber das mit Schmackes.
Plus eins. Die Antwort.
Ich möchte jemand brandneuen in der Plus-1-Familie vorstellen. Das ist Dr. Carlotta Welding. Hallo Dr. Carlotta Welding, darf ich du sagen?
Ja, sehr gerne. Hallo.
Du bist Emotionswissenschaftlerin oder Emotionsforscherin und damit perfekt geeignet für die Frage, die wir uns heute stellen. Ich erzähle es vielleicht mal am besten von mir. Ich werde ständig übermannt von Gefühlen. Und zwar, wenn ich irgendwo zu lange anstehen muss, werde ich nervös und pampig. Wenn ich das Gefühl habe, jemand hat mich nur ein bisschen ignoriert, werde ich unsicher und habe eigentlich völlig vergessen, worum es geht und konzentriere mich nur noch darauf, dass jemand mich gerade ignoriert oder ablehnt oder sowas in der Art. Die Frage an dich, ich bin mir darüber im Klaren, dass man das jetzt nicht so ganz easy in zwei Sätzen beantworten kann, aber vielleicht gibt es sowas Grundsätzliches dazu zu sagen. Wie gelingt es mir, meine Emotionen nicht unentwegt den Kapitän sein zu lassen? Also wie gelingt es mir sozusagen, dass das Sachliche, Faktische, das, was gerade los ist, von dem, was ich da drüber stülpe, zu trennen?
Also grundsätzlich können wir da zwei unterschiedliche Herangehensweisen erstmal voneinander unterscheiden. Nämlich erstmal das Nachdenken darüber, wie bin ich grundsätzlich emotional gestrickt. Also da spielen dann ganz oft eben auch solche Prägungen aus der frühen Kindheit eine Rolle. Und jeder hat da so seine Schwachpunkte. Also manche Menschen haben eben zum Beispiel nie gelernt, Wut auszudrücken. Das ist jetzt bei dir offensichtlich nicht so doll der Fall. Aber andere Menschen haben vielleicht nicht beigebracht bekommen, Traurigkeit auszudrücken und so weiter. Jeder hat da so seine wunden Punkte. Das ist die eine Herangehensweise. Die andere geht eher auf die einzelne Situation. Das heißt, wenn ich weiß, in dieser oder jenen Situation neige ich immer zu diesem oder jenem Verhalten und das würde ich gerne ändern, dann kann ich unterschiedliche Strategien ansetzen. Also erstmal kann ich gucken, wie gehe ich der Situation aus dem Weg. Ganz klassisch, ne? Mhm. Dann kann ich gucken, wie modifiziere ich vielleicht die Situation. Das heißt, tut es mir besser, wenn ich jemanden dabei habe? Kann ich besser reagieren, wenn ich bestimmte Begriffe nicht in den Mund nehme? Oder
was auch immer mir einfällt an Strategien, wie ich die Situation verändern kann. Also da geht es einfach grundsätzlich darum, wie kann ich den Reiz, der in mir diese überbordenden Gefühle auslöst, wie kann ich an dem ansetzen, sodass eben die Emotion gar nicht erst in voller Blüte entsteht. Mhm. Ja? Und zu diesen Strategien, die also recht früh im Prozess angesiedelt sind, gehört auch diese sogenannte Reappraisal oder Neubewertung, Neuinterpretation. Das heißt, wenn ich es schaffe, dass der Reiz, der in mir irgendwas auslöst, dass ich den uminterpretieren kann, dann ist das auch eine sehr hilfreiche Strategie, die auch gut erforscht
wird. Uminterpretieren, also jetzt mal an einem ganz an einem praktischen Beispiel. Ich begegne jemandem auf der Arbeit, von dem ich sowieso unterstelle, dass er mich irgendwie nicht leiden kann. Der sagt was, das in die Richtung deuten könnte. Und ich bin ja total auf der Zinne, weil ich die ganze Zeit denke, du lehnst mich ab, du lehnst mich ab. Ja, ist ja noch gar nicht geklärt, ob das wirklich so ist. Wie kann ich das dann uminterpretieren oder was könnte ich dann konkret machen in dem Moment?
Genau, das Uminterpretieren, das könnte in dem Fall so gelingen, dass ich mir beispielsweise Informationen über diese Person einhole. Das heißt, wenn ich beispielsweise weiß, dass diese Person gerade eine Scheidung durchläuft, wenn ich weiß, dass diese Person zu allen Menschen so ist, so reserviert oder vielleicht eher ein bisschen schroff, wenn ich mir Informationen darüber einhole, was vielleicht in der Vergangenheit bei der passiert ist oder wie auch immer. Ja, also so könnte eine Uminterpretation aussehen, die dann dazu führt, dass ich eben das, was gesagt wird, anders aufnehmen kann. Das ist im Umgangssprachlichen dieses nicht persönlich gemeint, ne?
Ja.
So, dass ich halt wirklich irgendwie die Intention des anderen besser verstehen lerne. So im Kontakt mit Kindern ist zum Beispiel das ganz hilfreich, wenn man sich das Verhalten des Kindes so erklärt, dass man sagt, das Kind will nicht gegen mich, sondern nur etwas für sich. Das stimmt in ungefähr allen Situationen mit einem Kind, weil das Kind sehr egoistisch ist, also vor allem das kleine Kind, wie es auf die Welt kommt. Und wenn ich mir vor Augen führe, okay, das will gar nichts gegen mich, das will nur etwas für sich, dann ist oft mein emotionaler Haushalt schon ein ganz anderer.
Also eigentlich ist es sozusagen, dass man mehr Perspektiven einnimmt und nicht immer nur durch seine eigenen subjektiven Tunnel so guckt.
Ja, genau.
Hätten denn diese überbordenden Gefühle auch an irgendeiner Stelle einen Vorteil? Also kann das auch mal was Gutes sein? Also klar, wenn du Jimi Hendrix bist, dann ist es was Gutes, aber jetzt abgesehen vom Künstler im Rausch.
Ja, ich halte Emotionen auf jeden Fall für was Gutes. Man sollte einfach froh sein, dass die da sind und sie willkommen heißen. Und wenn es positive Gefühle sind, dann sich ja sowieso nicht jemand drüber beschweren. Und negative Gefühle haben uns auch, wenn sie überbordend sind und vielleicht manchmal hinderlich und im Weg stehen, irgendwas mitzuteilen und machen uns ja einfach auch zu einem Menschen im Vergleich zu einem Roboter.
Aber wir reden ja von einer Welle, die einen einfach einnimmt. Also ne, man geht ganz normal durch seinen Tag und auf einmal rauscht diese Welle ran und man driftet so ab. Ich kann es deswegen so genau und gut erklären, weil ich das Problem ständig selber habe. Und dann kann ich es gar nicht mehr unterscheiden. Was ist denn jetzt hier noch richtig und was ist dieses Gefühl, das sich über alles so drüber steckt und mich einfach mitreißt?
Genau, das ist wie eine Welle. Das heißt, wir können auch uns in der Geduld üben, das vorüberziehen zu lassen. Ja, also je mehr ich dagegen ankämpfe, desto schlechter. Und je entspannter ich es kommen lasse und wieder gehen lasse, desto mehr kann ich auch erkennen, was steckt da eigentlich an Informationen für mich drin. Also eine Emotion ist ja im ursprünglichen Sinne eine Handlungsanweisung. Das heißt, eigentlich möchte ich irgendwie handeln, irgendwie zum Beispiel etwas an meinem Leben ändern oder kriege etwas nicht, was ich eigentlich brauche.
Aber wenn ich dich richtig verstehe, ganz grundsätzlich hilft es, wenn man dieses Problem hat, darüber nachzudenken und zwar ohne die Emotion. Also wirklich die Fakten zu nehmen und gegeneinander zu halten und für diesen Prozess des Nachdenkens die Emotion kurz auszusperren und das vielleicht eher wie eine Rechenaufgabe zu behandeln.
Ja, genau. Also Emotionen kann man ganz toll analysieren, wie jedes andere Forschungsobjekt auch. Das ist ja das Schöne daran, obwohl man denkt, das ist irgendwie so Wischiwaschi und Gefühlsduselei, ne? Man
Ja.
kann ganz minutiös analysieren und alles hat seinen Grund, ne? Das heißt nicht, dass jedes Gefühl, das da ist, unbedingt toll und erhaltenswert ist. Das
Ja.
eben nicht. Wir haben auch ganz viele Gefühle, die uns schaden, die Relikte sind und die wir verändern sollten, und überwinden sollten. Aber erstmal ist jedes Gefühl da und hat seine Daseinsberechtigung, ja. Und
Das hast du schön gesagt.
ja.
Also dann versuche ich mal ein bisschen zusammenzufassen, diesen komplexen Sachverhalt. Jedes Gefühl hat seine Daseinsberechtigung und manchmal, wenn es überraschend schnell und überraschend viel ist, dann lohnt es sich, stillzustehen und das Ganze kleinteilig auseinanderzunehmen, um zu wissen, wo man gerade steht. Zu viel Gefühl ist nämlich auch nicht gut. Dann ganz herzlichen Dank an Dr. Carlotta Welding. Ich
Ja,
hoffe,
sehr
dass wir uns hier
gerne.
noch oft sprechen. Das war schön mit dir.
Ja, mich hat das auch gefreut. Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Gut,
Tschüss.
tschüss.
Hallo, ich bin Miriam und ich bin einfach so glücklich, dass ich die Leukämie überlebt habe.
Ich hatte so einen wunderschönen Tag und ich bin einfach nur glücklich, dass mein Körper mir wieder die Kraft gibt, dass ich in der Sonne sitzen konnte, dass ich Fahrrad gefahren bin, dass ich unter Kirschblütenbäumen gesessen habe, dass ich mit meinen lieben Freunden Karten gespielt und Quatsch geredet habe. Das ist einfach so ein unfassbarer Zustand, dass ich finde, dass ich so ein Glück gehabt habe, dass ich solche Tage noch erleben kann. Mein ganzer Bauch und mein ganzes Herz ist voller Glücksgefühle, weil mein ganzes System das überhaupt nicht mehr gewöhnt ist und dann diese Momente mich so pushen, dass sie mir so eine Kraft in mir freisetzen, dass ich jetzt das Gefühl habe, alles ist möglich und dass ich das geschafft habe, habe ich einfach nur ein Riesenglück gehabt.
Willkommen zurück bei Plus Eins. Achtung, ich sage jetzt das Offensichtlichste. Ich wollte nur kleine Warnungen vorneweg schicken, damit jetzt nicht alle vor ihren Geräten aufstöhnen und sagen: Boah, ja wirklich, leben wir in einer komischen Zeit? Also, wir leben in einer komischen Zeit. Viele Menschen haben sicherlich für sich erkannt, dass es aber auch eine Zeit ist, die es uns ermöglicht, Sachen loszulassen, Sachen zu verändern. Bei mir am Telefon oder mehr am anderen Ende der Leitung immer noch Philipp Kaminski, mein Halbbruder von der französischen Grenze. Das könnte auch ein Roman sein. Philipp Kaminski, mein Halbbruder von der französischen Grenze. Du hast zum Beispiel alle Gifte losgelassen und bist jetzt so nüchtern, dass du, wenn du schwarzen Tee trinkst, richtig merkst, wie die Wirkung einsetzt und wieder weggeht, ne?
Ja, das stimmt, ja.
Beschreibe das mal, das finde ich ganz irre. Ich merke gar nichts, wenn ich schwarzen Tee trinke.
Also das ist schon so eine leichte, euphorisierende und auch stark wachmachende Wirkung, ist auf jeden Fall spürbar. Das liegt wohl daran, vielleicht erzähle ich das kurz, ich habe zwei Kinder und ich wollte den Kindern ein gutes Vorbild sein und da dachte ich, ich muss doch aufhören zu rauchen. Als ich irgendwann gesehen habe, wie mein kleiner Sohn mich nachmacht, wie ich mir eine Zigarette drehe, dachte ich, ich muss jetzt mit Rauchen aufhören. Dann habe ich aber gemerkt, ich schaffe das nicht, ich kriege das nicht hin, ich muss diese ganzen Suchtverkettungen auflösen, die da irgendwie heißen, Kaffee und Zigarette rauchen gehört irgendwie zusammen und Bier trinken oder irgendwas. Also musste ich alle Dinge, die irgendwie Wirkstoffe sind, weglassen. Als nächstes will ich noch den Zucker angehen. Ich weiß aber nicht, ist es eher so eine Challenge? Schaffe ich das oder schaffe ich das nicht?
Der
Es ist jetzt
versteckt sich
nicht.
ja auch. Zack, hast du Zucker genommen, weißt du gar nichts drüber.
Ja klar, aber es ist schon so ein Versuch, irgendwie mal den ganzen Suchtmitteln zu trotzen und einfach total klar und wach und fit durchs Leben zu gehen, einfach das mal kennenzulernen. Ich meine, das habe ich eigentlich so nie gehabt, ne?
Man kann ja dann auch mal wieder aufhören damit, aber wenn man muss auf jeden Fall, finde ich auch mal. Man sollte das mal kennengelernt haben. Merkwürdig, wenn man ganz alt ist und sich denkt, wow, ich war immer irgendwie leicht vernebelt. Also du hast die Gifte losgelassen. Ich würde zum Beispiel irgendwie mal mittelfristig ein paar Ängste und Unsicherheiten loslassen. Ich habe festgestellt, die bringen mir gar nichts. Es kann gar nichts. Und du zum Beispiel hast bis jetzt auch so weit, du bist ja neben der Kunst, die ja bekanntermaßen brotlos ist, Veranstaltungstechniker und bist eigentlich fast so weit, den Job als Veranstaltungstechniker loszulassen. Warum?
Warum? Das liegt daran, dass es natürlich, ich bin zum einen angestellt als Tontechniker, habe da fast keine Jobs. Am Zentrum für Kunst und Medien ist das in Karlsruhe. Auf der anderen Seite bin ich natürlich Freelancer, Techniker, der seinen Job liebt, ne? Theaterfestivals liebt, die Bühne liebt, den Geruch von Tanzteppichen und auch den Druck in gewisser Weise dieses Arbeitsfeldes. Und das ist jetzt ja seit Corona natürlich vorbei. Und da fehlt für mich nicht nur ein Beruf als Erwerb, sondern ein ganzes Stück Leben einfach. Das ein Leben, das ich geführt habe und das ich sehr genossen habe. Und jetzt sehe ich nicht richtig, dass das weitergeht. Also ich denke, dass sich die Art, wie wir Kultur leben, stark verändern wird durch diese große Pause, die Corona uns aufzwingt. Und ich glaube, dass viele da nicht mehr da sein werden. Also dass dieses Anknüpfen an 2019 nicht stattfinden wird und nicht direkt. Ich glaube nicht, dass wir jetzt, dieses Jahr sowieso nicht mehr, aber ich glaube nicht, dass wir 2022 im Frühjahr sagen, so, und jetzt lassen wir alle Festivals, alle Veranstaltungen, alles stattfinden, was wir jetzt praktisch uns aufgehoben, denke ich sogar, haben.
Du hast ja zum Beispiel auch gesagt, wenn dann sowas mal wieder stattfindet, hast ja das Beispiel Rammstein-Konzert gewählt, dann kann man sich relativ sicher sein, dass man eben nicht mehr mit dem gleichen Gefühl unter, weiß ich nicht, 10.000 Menschen steht. Also dass das schon deswegen nicht stattfindet, weil man sich selber das gar nicht mehr so richtig gestatten will, sie da loszulassen oder sich da wohlzufühlen. Aber du hast auch zu mir gesagt, dass dann zum Beispiel Veranstaltungen wie Jürgen Drews Konzerte auch nicht mehr stattfinden und das sei immerhin ein Lichtblick, weil das irgendwie eine ziemlich schräge Sache war.
Ja, ich habe irgendwann mal Licht gemacht für Jürgen Drews, aber das ist vielen Technikern so gegangen vielleicht. Was ich sagen kann, es war nur einmal. Egal, ich möchte das nicht werten. Jeder hat sein Recht.
Ich werte das.
Irgendjemand kauft auch die Gelee-Bananen im Aldi und ich frage mich immer, wer?
Okay, dann bedeutet das jetzt zusammengenommen, du kannst den Job nicht mehr machen oder du willst den Job nicht mehr machen aus Vernunft oder warum genau musst du ihn jetzt an den Nagel hängen?
Ich denke nicht, dass ich den Job an den Nagel hängen muss. Aber ich denke, dass ich, also ich würde Aufträge haben, wenn ich das jetzt will. Ob es genug sind, um meine vierköpfige Familie zu ernähren, das ist jetzt die Frage. Das sehe ich jetzt in den nächsten zwei Jahren nicht kommen. Ich glaube einfach, dass es weniger Veranstaltungen geben wird in der nächsten Zukunft. Ich denke, dass es viele Firmen gibt, größere, mittelgrößere Firmen, die gerade pleite gehen. Ich glaube, dass einige Festivalveranstalter, viele Clubs, viele kleine bis mittelgroße Läden einfach dicht machen oder dicht gemacht haben. Wir haben es nur nicht gemerkt, weil wir halt eh zu Hause sind. Also ich habe jetzt in einem Jahr 5 Anfragen gekriegt für Veranstaltungen und 2 davon sind gecancelt worden und 3 sind dann zu Streaming-Veranstaltungen geworden, die einfach nur im Internet natürlich waren. Das hat mit dem Live-Erleben von einer Veranstaltung natürlich wenig zu tun. Also ich mache den Job ja nicht nur, um Geld zu verdienen, sondern auch, weil ich ihn mag, weil ich einfach Konzerte liebe, Akustik liebe. Ich liebe das physikalische Gefühl, in einem Raum vor einer richtigen Schallwand zu stehen und richtig was abzubekommen. Und ich mag Licht. Ne? Also ich mag einfach das insgesamte physikalische Erleben von Veranstaltungen. Ne?
Und das heißt, du lässt jetzt einfach schweren Herzens los?
Vielleicht lasse ich los. Das ist so die Frage, weil ich nicht genau weiß, wo bin ich denn eigentlich gut genug mit meinen 38 Jahren, dass ich da noch reinkomme. Aber ich denke über vieles nach, sogar über irgendwas noch studieren oder was ganz anderes machen, weil mir das tatsächlich Sorgen bereitet. Also mir bereitet die Zukunft für den Veranstaltungsmarkt im Moment Sorgen.
Na gut, ja, damit bist du sicherlich nicht alleine. Mein lieber Philipp, lass nicht zu früh los. du und ich, wir lassen jetzt los. Wir sagen au revoir, auf Wiedersehen. Hören. Es war schön mit dir. Ich hab dich lieb. Wir hören uns an anderer Stelle.
Ich hab dich auch lieb und wir hören uns schön.
Bis dann.
Tschüss. Tschüss.
Das war's mit unserem Gastpodcast für heute. Wir haben aber natürlich noch einen zweiten, auf den ich an dieser Stelle gerne wärmstens hinweisen möchte. Es ist unser Geschichtenpodcast. Und in der Geschichte heute, da geht es darum, was es eigentlich bedeutet, über sehr lange Zeit seine eigene Identität verstecken zu müssen.
In der Welt der Zeugen Jehovas gibt es kein Schwulsein. Und da ist Schwulsein nicht erlaubt. Und da ist Schwulsein eine Einstellung, die man verändern kann. So sehen das die Zeugen Jehovas. Deswegen gab es für mich keine Option zu sagen, also ich könnte ja schwul sein, weil wenn ich schwul wäre, würde ich meine ganze Welt verlieren. Meine Familie, Freunde, mein ganzes Gemeindenetz, Verwandtschaft, und das war undenkbar für mich.
Kann ich wärmstens empfehlen. Ich sage tschüss, Caro. Und du hörst mal auf, da zu gruscheln, Philly.
Ach so, sorry, ja.